Herzlich willkommen zu Menschen im Porträt. Mein heutiger Gast ist ein erfolgreicher Unternehmer, der seine Pension genießt. Haus im Grünen, glückliche Familie, Zeit für Hobbys. Doch plötzlich war alles anders. Karl, was ist bei dir anders jetzt? Was ist passiert?
Ja, es ist eine bisschen längere Geschichte. Eigentlich hat es begonnen voriges Jahr, also 19 im frühen Sommer. Ich hatte Bauchschmerzen. Und diese Bauchschmerzen sind ein paar Tage lang nicht weggegangen, sind eigentlich immer schlimmer geworden. Und da ich einen sehr guten Freund habe im Weizer Krankenhaus, habe ich ihn angerufen und sage, du, ihr Bauchweh, kann ich kommen, bitte schön, schaut euch das an. Bin ins Krankenhaus, bin da untersucht worden, Blutabnahme, allen drum und dran, nach Hause wieder. Ja, der Darm ist voll und der Stuhlgang ist schlecht und ich soll morgen wiederkommen, das Mittel wird wahrscheinlich wirken. Am nächsten Tag ist das Gleiche und am dritten Tag hat man ein CT gemacht und hat festgestellt, ich habe eine Bauchspeicheldrüsenentzündung und wurde im Krankenhaus behalten, sprich stationär aufgenommen, im Weizer Krankenhaus. Dort war ich 5 Tage und diese Entzündungswerte sind in diesen 5 Tagen kontinuierlich zurückgegangen. Dann hat man zu mir gesagt, ja, ich muss halt die nächsten paar Monate aufpassen, ich soll Diät halten, ich soll viel Fisch essen und soll mich halt gesünder ernähren als bisher und eventuell soll ich zum Rauchen aufhören, aber das habe ich nicht getan. Und bin dann nach 5 oder 6 Tagen entlassen worden. Und das hat sich eigentlich alles in allen recht gut angehört und angeschaut. Ich habe so viel Fisch gegessen wie sonst in meinem Leben nie. Und das ist eigentlich recht gut geworden. Man hat mir gesagt, Alkohol, obwohl ich mich nie im Alkohol gerissen habe, also wenn es morgen den Alkohol abschaffen, mir fällt es wahrscheinlich gar nicht auf, dass es kein Bier mehr gibt, weil mir das Bier, ich wäre sehr müde von dem Bier und deswegen, ich trinke keins. Ich trinke einmal jetzt, wenn du Geburtstag hättest, ein Achtel Wein, aber ich reiß mich nicht drum. Also das fällt mir nicht auf. Rauchen ist schon eine andere Geschichte. Aber das ist eigentlich mehr oder weniger eingeschlafen. Dann bin ich im August mit meiner Frau an den Gardasee gefahren. Wir haben unser E-Bike mitgenommen, waren eine Woche am Gardasee und da habe ich gemerkt, Tag für Tag, Kreuzschmerzen und immer wieder Bauchweh. Und ich habe schon nicht mehr gewusst, was traue ich mich essen, was traue ich mich nicht essen und habe das immer zurückgeführt auf diese Entzündung, die ich hatte, die aber anscheinend ausgeheilt war. Und noch am 4. Tag, also 2 Tage oder 3 Tage, bevor wir wieder nach Hause gefahren sind, waren die Bauchschmerzen so groß, dass ich mir gedacht habe, das kann es nicht sein, wenn ich nach Hause komme, ich muss mich untersuchen lassen. Da passt was nicht. Gesagt, getan. Internisten, Arzt, Ultraschall, nix. Krankenhaus, CD, Alarm. Lieber Freund, du hast dort, wo du die Entzündung hattest auf der Bauchspeicheldrüse, eine Zyste. Da ist ein Gewächs. Was es ist, kann man nicht sagen. Nur komischerweise, du hast auch ein paar so Flecken auf der Leber. Wir müssen uns das genau anschauen. Wir schicken dich zum MRT. Dann bekam ich den Befund vom MRT und mein Freund, der Chirurg vom Weizer Krankenhaus, hat sich den Befund angeschaut und hat gesagt, oh, da passt was nicht. Da drinnen steht, du hast eine super infizierte Zyste an der Bauchspeicheldrüse, ich schicke das Ganze nach Graz, dem müssen wir nachgehen. Und bin eigentlich, ja, das hat mir eigentlich dann nicht so weh dann. Bauchweh hat sich eigentlich ein bisschen gelegt, aber so circa nach einer Woche sitze ich auf der Terrasse, leite das Telefon, ich hebe ab, sage, Herr Gabmeier, ja, grüß Gott, hier ist Universitätsklinik um Graz. Herr Gabmeier, wir hätten Sie gerne gesehen. Wir haben da Ihren Befund angeschaut, das MRT, und wir haben so ein Ärztegremium, da sind so 15, 16 Ärzte, und da haben wir Ihren Fall besprochen, das gefällt uns gar nicht, was Sie da haben. Kommen Sie her. Wir machen eine Laparoskopie, sprich, wir machen ein Loch im Bauchraum und schauen mit der Kamera herum, was da drinnen ist. Gut. Ja, ich bin nach Graz gefahren, wurde dort stationär aufgenommen. Das war an einem Freitag, dann hat es geheißen, ja, ich muss Freitag kommen, weil sonst ist das Bett nicht mehr zu besetzen. Und am Montag werde ich punktiert. Meine Frage, was heißt punktiert? Ich habe gedacht, bei Laparoskopie ist mir erklärt worden von einem Arzt, na, da ist einmal jetzt abgekommen davon, wir punktieren die Bauchspeicheldrüse. Und das geht computergesteuert, wir fahren da auf der Seite da rein mit einer Nadel und wir werden schauen, dass wir da eine Probe von der Bauchspeicheldrüse nehmen können. Aber es kann sein, dass wir abbrechen müssen, weil der Darm liegt eigentlich lose drinnen im Körper und der bewegt sich immer. Und bevor wir den Darm verletzen, müssen wir das bleiben lassen. Mhm. So. Dann kommt der Sonntag. Morgen, Montag, ist es soweit. Ich habe natürlich immer wieder bei Dr. Google gelesen und habe in meinem Kopf drinnen gehabt, du hast bei der Bauchspeicheldrüse einen Krebs, du hast einen Tumor. Es hat mir zwar noch keiner gesagt, aber ich, aufgrund, wie schaut das aus, welche Symptome hat man, habe eigentlich mich darauf eingestellt und gesagt, Freund, bereite dich vor, das wird heftig, was da passieren wird. So. Das war am 17. November 19. Sonntags. Fünfter Stock. Ich im Zimmer, meine Frau war mich besuchen. So um fünf herum, war schon finster, weil im Winter, sie fährt jetzt nach Hause. Und ich sage, ja, dann fahre ich mit, ob ich noch eine rauchen. Und fahre da mit, und fahre bei der Hintereingang, bei der Tür aus, da haben sie so wie einen Holzverschlag und da haben sie drei, vier Bankerl drinnen und da sitzen die ganzen Wahnsinnigen, inklusive mir, und haben da drinnen geraucht. Nicht? Und ich sitze da drinnen mit meinem Bodymantel, meine Frau ist heim, und ich sitze mit meinem Bodymantel da drinnen, kalt war es mir, und habe eine angeraucht und denke mir, was bist du eigentlich für ein Idiot? Morgen erklären sie dir wahrscheinlich, dass du einen Tumor hast und du sitzt da, hast nichts anderes zu tun, als wie rauchst. Und jetzt habe ich vielleicht einen Gedankensprung, hat aber mit diesem Datum zu tun. Und während ich dort rauche, denke ich mir, Herrgott, ich höre zum Rauchen auf, wenn du mir hilfst, dass ich gesund wäre. Und in der gleichen Sekunde habe ich mir gedacht, Karl, was bist du für ein kleines Würstchen? Mit dem großen Herrgott willst du einen Deal machen? Sag einmal, dass du es kannst. Schmeiß um den Cheek. Hab ausgedämpft, habe mir vom Internet eine Nichtraucher-App heruntergeladen, habe dieser App gesagt, dass ich mit heutigem Tag nicht mehr rauche, habe eingegeben, wie viel ich bis dorthin täglich geraucht habe, habe auch hingeschrieben, was das kostet, das Rauchen. Und wenn ich dir sage, Markus, bis zum heutigen Tag habe ich 7700 Zigaretten nicht mehr geraucht.
Wow.
Dann wird einem ganz anders, dann weiß man erst, wie viel das man geraucht hat.
Wow.
Und habe nie mehr versucht, mit Herrgott einen Deal zu machen. Und jetzt gehe ich einen Schritt nach vorne, weil ich gläubig bin. Und habe mir ein paar Mal gedacht, hey, geholfen hat er mir gar nichts, nicht? Obwohl ich gesagt habe, nein, eigentlich nicht. Und plötzlich denke ich mir, doch, er hat mir geholfen. Oder habe ich irgendeine Nebenwirkung, die nicht zum Aushalten ist von meiner Chemo? Nein, im Gegenteil. Ich bin einer der wenigen, die das Glück haben, die Chemo so gut zu vertragen, dass wir alles geben können, ich für alles bereit bin und so gut wie keine Nebenwirkungen habe. Und sollten mir die Haare ausgehen, okay, dann mutiere ich zum Schulbrunner, zum Bruce Willis, nicht? Der lebt mit der Glatze schon immer ewig, nicht? Dann hoffe ich
gut, das ja. Halt auch, ja. Wobei, jetzt springt es zur Chemo gesprungen. Das heißt, dann quasi dann gab es dann am Montag wirklich die Diagnose,
genau. Scheinbar. So, Montag kam ich dann in den OP und dann hat man versucht, mich dort links zu punktieren. Das ist nicht gegangen, weil eben der Darm im Weg war. Hat mir der Arzt dort schon erklärt, nicht? So hinter der Masken. War aber noch nicht Corona, nicht? Also im OP-Soll. Es tut ihm leid, es geht nicht, wir müssen abbrechen. So, dann bin ich zurückgekommen ins Zimmer. Dann war am Abend Visite. Dann gehen die Ärzte durch und unter anderem war ein Arzt dabei, der hat gesagt, ja, Sie wissen wahrscheinlich eh, das ist nicht gegangen, wir haben das müssen abbrechen. Aber ich verstehe das nicht, warum sie nicht gleich auf der anderen Seite probiert haben, die Leber zu punktieren. Und ich schaue den Arzt an und sage, ich das verstehe ich aber jetzt nicht ganz. Zuerst bin ich gekommen, weil es geheißen hat, ihr macht eine Laparoskopie, ihr wollt da reinschauen, was ich da oben in meinem Magen oder was immer. Dann hat es geheißen, nein, ihr macht eine Punktion von meiner Bauchspeicheldrüse, jetzt wollt ihr eine Punktion von meiner Leber machen. Laut Befund habe ich angeblich eine Zyste. Darauf sagt der Arzt zu mir, was heißt, Sie haben eine Zysten? Sie haben einen Tumor, da brauchen wir gar nicht mehr diskutieren. Wir müssen es nur beweisen. Das war es aber schon. Und geht aus dem Zimmer. Da ist für mich im ersten Moment wirklich die Welt zusammengebrochen. Dort habe ich mir gedacht, das war jetzt heftig und dick. Das war dick ohne Ende. Zum Glück ist eine halbe Stunde später ein anderer Arzt gekommen zu einem anderen Patienten, weil er irgendwas zu besprechen hat. Und diesen Arzt habe ich angesprochen. Da habe ich gesagt, Herr Doktor, haben Sie ein paar Minuten Zeit für mich? Mir geht was im Kopf herum und ich muss das loswerden jetzt nicht. Und habe ihm diesen Vorfall erzählt. Und er sagt zu mir, Herr Gabmeier, ich beruhige Sie jetzt einmal vorläufig. Wir haben nur ein Schwarz-Weiß-Foto, wo man weiße und schwarze Punkte sieht. Wir wissen gar nichts genaues, was das ist. Ob es ein Zysten ist, ob es ein Tumor ist, wir wissen es nicht. Und wir wollen es wissen, deswegen werden wir versuchen, sie morgen bei der Leber zu punktieren. Weil wenn es etwas wäre, kann man von der Leber einen Rückschluss ziehen und man kann zu 99% sagen, wo das herkommt. So, das wurde am nächsten Tag getan.
Okay, und dann quasi gab es den Befund?
Und dann gab es circa 10 Tage später den Befund, wo mir der Professor von der Chirurgie erklärt hat, Herr Gabmeier, ich muss Ihnen sagen, Sie haben Bauchspeicheldrüsenkrebs, der hat schon gestreut, der hat Ihre Leber befallen und der hat auch Ihre Lunge befallen. Meine erste Frage war, wie lange habe ich Zeit noch zu leben? 3 Monate oder weniger, länger? Dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, von 3 Monaten brauchen wir gar nicht reden, das ist schon viel länger, nicht? Wir haben heute so viele Möglichkeiten und es ist nicht nur eine Chemo, wir haben zig Möglichkeiten, wir können Radiostrahlen, aber da würde ich den Onkologen nicht vorgreifen. Das entscheiden alles die Onkologen. Wir haben jetzt einmal das gemacht, ich kann Ihnen nur sagen, eine Operation, die Bauchspeicheldrüse zu entfernen, ist eine so heftige Operation, die würde Sie so weit zurückwerfen, zeitmäßig, 1-2 Monate, dass wir in dieser Zeit keine Chemo machen können. Und das wäre kontraproduktiv. Mhm. Es ist besser, wir beginnen so schnell wie möglich, diesen Krebs zu bekämpfen. Sie werden angerufen, wenn Sie nach Graz kommen können, auf die Onkologie. Dort wird man mit Ihnen das Weitere besprechen.
Wow. Ich meine, in solchen Momenten auch jetzt wieder mit deiner Frau, der Ursula, dann, ich meine, jetzt offen denkt man dann noch an Sterben und wie, was man.
Nur ganz kurz denkt man an Sterben. Muss ich jetzt so sagen, als ich das gewusst habe, dass es so ist, die Ursula war dabei. Die Ursula hat hinterher zu mir gesagt, sie war mehr schockiert als ich, weil, so wie ich schon gesagt habe, ich mich damit beschäftigt habe in meinem Körper und zwar zusammengezählt habe und gesagt habe, hey, du gehst, ich war schon immer ein Realist, ich war in meinem ganzen Leben ein Realist. Ich war immer ein Kämpfer, du hast es gesagt, ich war selbstständig. Ich musste immer Entscheidungen treffen, auch wenn sie falsch waren, aber ich habe sie getroffen. Und ich bin nie davongelaufen. Und wenn es mir schlecht gegangen ist als Unternehmer, jetzt rede ich vom finanziellen oder auch moralischen, aber ich habe immer gekämpft. Ich habe nie aufgegeben. Das habe ich nicht gekonnt. Das habe ich zum Glück so geerbt und das ist so. So, jetzt war das Faktum daraufhin, sind wir zu Hause gesessen, sprich unsere beiden Söhne. Und ich habe gesagt, bitteschön, kümmert euch um euch. Schaut, dass es euch so gut wie möglich geht. Ich muss für mich jetzt alleine da sein. Bin mit meiner Frau dann zu einem Anwalt gegangen, zu einem Befreundeten. Wir haben dort alles besprochen, was es in solchen Situationen zu besprechen gibt. Sprich, ich habe gesagt, was passiert, wenn ich sterben würde. Ich könnte das jetzt vergleichen. Ich weiß, wie der Tod aussieht. Ich kenne ihn. Ich kenne meinen Gegner. Der steht für mich da. Er ist in meinem Körper Und entweder gewinnt er oder ich gewinne. Aber ich bin überzeugt davon, ich werde gewinnen. Er wird keine Chance haben gegen mich. Keiner von uns weiß, ob er morgen oder übermorgen stirbt. Du weißt nicht, wenn du jetzt Nachmittag nach Hause fährst, ob der LKW, der da entgegenkommt, auf die linke Seite kommt und dir von da alleine fährt. Das kannst du nicht sagen. Es wird nicht so sein. Es kann morgen sein, es kann in 3 Jahren sein. Nur mein Gegner, mein Tod ist schon da. Ich sehe ihn. Aber Angst in dem Sinn habe ich nicht vor ihm. Absolut nicht. Und ich habe mir eigentlich arrangiert mit meinem Tumor, weil ich ihm erklärt habe, er ist bei mir nur zu Gast. Er benutzt mich als Wirt. Sprich, er lebt ja nur deswegen, weil ich, mein Körper, lebt ihn ja mit Blut versorgt. Wenn er zu viel will von dem und mich umbringt, indem er Kinder macht, sprich Metastasen in die Welt setzt, stirbt er mit. Das habe ich ihm klargelegt. Und da hat er sich schön ruhig zu verhalten und ganz ins Eck zu gehen. Und dann darf er vielleicht aufgrund meiner Gutmütigkeit irgendwo im Eck sitzen bleiben. Ein Gedankensprung. Die Ärzte haben mir gesagt, diesen Tumor wird man aller Wahrscheinlichkeit nicht mehr los. Das ist Faktum. Da ist man im ersten Moment geschockt, aber fragt man auch, was heißt das jetzt für mich? Naja, wir werden schauen, dass wir ihn in so klein halten oder so klein kriegen, dass sie damit leben können, dass sie damit auch eine Lebensfreude haben, eine Lebensqualität haben und die Hobby. Jetzt kenne ich den schon seit einem halben Jahr. Wenn einer zu mir kommt und sagt, Kordl, wir haben die Anklagen, wir wollten haben, dass du 20, 25 Kilo abnimmst, dann muss ich sagen, war ein guter Schmäh, das hat es gut gemacht. Und ich habe, das ist so, mir geht es so gut. Ich kann Rasen mähen, ich kann Radl fahren, ich kann alles essen. Ich habe letztens zum Arzt gesagt, wo er gesagt hat, was heißt das für Sie, alles essen? Sag ich, nicht, dass glaube ich, ist das hintereinander oder jeden Tag. Sag ich, aber ich kann ein Bauchkendl essen, ein Kresti Leber essen, ich kann einen Salat essen, ich kann Scampi essen, ich kann einen Fisch essen, ich kann mir Gulaschsuppen kochen, ein Würstchen mit Saft essen. Ich kann alles essen. Und ich kann hinterher 3 Sachertorten essen. Also, ja. Also ich bin heute froh, dass ich nur 90 Kilo habe. Nicht? Ich möchte auch gar nicht mehr kriegen. Nicht? Also ich bin da sehr happy. Nicht? Ja.
Wenn du jetzt von diesen positiven Dingen auch der Lebensqualität erzählst, die du selbst auch bewusst erhältst und die du auch genießt, wenn wir jetzt kurz mal den gedanklichen Sprung dann machen, quasi jetzt aber dann, du hast von der Onkologie kurz erzählt, ja. Den Tagesablauf von der Onkologie, wie kann man das sich vorstellen?
Naja, es war so. Ich bin dann angerufen worden, ich soll auf die Onkologie kommen, auf die Ambulanz. Dann kommst du zu einem Arzt, das war für mich der Professor Bauernhofer, der hat mir dann erklärt, dass es für mich halt nicht viele Alternativen gibt, in dem Fall eben eine Operation nicht anzuraten ist. Und ich sie eben mir empfehlen, mit einer Chemo zu beginnen. Ich habe gesagt, ja, also wenn ich die Chance habe, dass ich länger lebe, könnt nach Australien fliegen und könnt schauen, dass ich einen Eingeborenen treffe, einen Aboriginal, der sagt, und ich bin gesund, sage ich nur, ich werde ihn nicht finden in der kurzen Zeit, die ich habe. Also werde ich alles tun, was ihr mir vorschlagt, ich bin dabei. Wir gemeinsam werden das machen. Muss ich sagen, übrigens, zu diesem Professor habe ich gesagt, und Sie werden in 10 Jahren in der Zeitung lesen, der Gabmeier hat unsere Statistik über den Haufen geworfen. Weil der hat es wirklich geschafft. Er sagt daraufhin zu mir, behalten Sie diese Einstellung, das ist ein halber Sieg. So, dann ist mir da also ein sogenannter Portacut eingesetzt worden, unter die Haut implantiert, wo man eben ansticht, sprich, ich werde nicht in die Vena gestochen, weil da werden die Venen kaputt auf diese Dauer von Chemo, die ich bekomme. Dann wurden mir 8 Chemos verordnet. Zu dieser Chemo habe ich gebeten, man könnte das auch ambulant machen, aber ich habe gebeten, dass ich das stationär mache. Das dauert jeweils 2,5 bis 3 Tage, weil die Infusionen von der Chemo zum Beispiel eine Flasche 23 Stunden lang tropft. Dann ist sie leer, dann kriegst du die zweite mit 23 Stunden. So. Sprich, man kommt in der Früh hin, grüß Gott, jetzt bin ich da. Dann bekommt man ein Bett und ein Zimmer, man wird untersucht, man Blutabnahme, mit allem drum und dran. Die Ärzte sitzen zusammen und stellen fest, aufgrund der körperlichen Befindlichkeit des Patienten und seiner Blutwerte hält er diese Chemo aus und die kriegt er. Dann wird in der Apotheke die Mischung auf mich abgestimmt bestellt. In der eigenen Apotheke im Krankenhaus. Das heißt, die wird aufgrund meines Gewichts und allen drum und dran, wird es eben zusammengemischt. So, wollen Sie ein Frühstück, weil da ist man so um 7:30 in der Früh dort. Und dann haben sie ein großes Frühstückszimmer, so ein Wintergarten, aber wirklich sehr groß und sehr schön. Es ist alles mit 100 Wasser eingerichtet, sprich mit diesen zertrümmerten Fliesen und diesen runden Säulen und eine klasse Dachterrasse haben sie. Und dort geht man hin, da ist ein Buffet und dann kann man sie nehmen und dann frühstückt man ja wie in einem Hotel. Es gibt natürlich auch Leute, die es nicht so gut geht wie wir, die liegen im Bett und kriegen das Essen halt serviert, wie es andere Kranke kriegen. Aber die halt aufstehen können, die treffen sich dort. Und da sitzen zwei Damen, so in meinem Alter, und die waren ziemlich betrübt und eine hat der anderen eigentlich mehr oder weniger so vorgeklammert, nicht? Und wie es halt so ist, ich meine, ich bin jetzt so, dass ich dort sitze mit großen Ohren, aber ich habe es irgendwie gespürt, die sind komplett deprimiert, nicht? Und bin dort vorbeigegangen bei dem Tisch und 3 Meter neben dem Tisch ist das Fenster und habe das Fenster aufgemacht und habe gesagt, auf meine Damen, Anlauf! Und sie haben gesagt, was heißt das, Anlauf? Habe ich gesagt, springt so, wie dann habt ihr es überstanden. Ja, wieso, das können wir nicht tun. Was sind wir da? So geht dann Herz zum Jammern auf. Dann gibt es ja nur eins, gewinnen. Mal setzen sie nachher zu uns, nicht? Und dann habe ich mich dort hingesetzt mit der einen Patientin, die hat übrigens denselben Tumor wie ich, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Habe ich heute noch telefonischen Kontakt, wir tauschen uns immer aus und bauen uns gegenseitig auf. Aber das war ein Erlebnis. Und sie sagt heute noch, sie ist mir so dankbar, dass ich sie da angeschupft habe, einmal in die andere Richtung zu denken und nicht zu sinnieren. Es hilft gar nichts, es hilft überhaupt nichts. Es gibt nur einen Weg und den ich schaffe. Ich bin 68 Jahre, ich will morgen nicht gehen. Ich will Minimum 10 Jahre noch haben von meinem Leben. Ich will Radl fahren, ich will noch was sehen. Ich will dem Staat noch ein bisschen Geld wegnehmen für meine Pension. Ich 45 Jahre einzahlt, da will ich nicht 5 Jahre Pension und dann sagen, Dankeschön, das war's. Da bin ich nicht dabei. Ich will noch ein bisschen was erleben. Ich habe eine Frau, wir sind seit 45 Jahren verheiratet und wir wollen 50 Jahre feiern, dass wir verheiratet sind und 60 Jahre wollen wir feiern. Und wenn ich mit 80, 90 gehen muss, sage ich, okay, dann ist es gewesen. Nicht? Sag ich, aber jetzt auf keinen Fall, aber ganz sicher nicht. Na, aber sicher nicht.
Wie gehen Ärzte mit dir um, wenn du dann eigentlich so, wenn die Ärzte haben ja viele Menschen, auch Patienten haben, die quasi wirklich auch sichtbar leiden und innerlich schon vielleicht gebrochen sind und dann bist du da und sagst, okay, wie gehen Ärzte mit dir um in solchen Situationen?
Also die Ärzte bestätigen mich und es gibt durchwegs, alle haben gesagt, behalten Sie diesen Trieb, diesen Antrieb, behalten Sie diese Lebensfreude, das ist die große Chance, die Sie haben. Das ist ein halber Sieg. Ich muss dann zwischendurch zu den Ärzten sagen, sie, ich weiß schon, was ich habe. Nicht, dass sie glauben, da sitzt jetzt der Kasperl und der träumt da von da hin und er ist ja komplett wir. Und er wird 15 Jahre noch leben mit einem Tumor, wo alle oder sehr viele das nicht schaffen, wo nur sehr wenige Prozente das schaffen. Erklärt er jeden Tag, er ist der Sieger. Sage, nur ich lasse mir das sicher nicht nehmen, von niemandem. Ganz sicher nicht. Und die Antwort von den Ärzten ist, wenn ich konkret frage, sage ich, sagen Sie mal, was habe ich für eine Lebenserwartung? Also mit Ihrer Einstellung hört sich so aus. Wir können es Ihnen nicht sagen. Sage ich, und das ist für mich schon der Sieg. Weil wenn Sie es mir nicht sagen können, dann gehe ich davon aus. Dass es so ist, meine Lebenserwartung, und nicht so. Realität ist, es könnte sein, dass es so ist. Aber nicht, weil ich nicht wollte. Ich kämpfe. Und wenn wir die erklären, ich habe nur mehr 3 Tage, werde ich Ihnen erklären, ihr werdet euch täuschen, ich habe 4. Und diese Einstellung lasse ich mir ganz sicher von niemandem und nichts nehmen. Aber ganz sicher nicht. Es kann schon sein, dass es Tage geben wird, das habe ich ja zu Ursula gesagt, dass ich vielleicht am Boden knie und dass mir alles wehtut und dass es furchtbar sein wird. Und dass ich sage, bitte lass das vergehen oder lass mich sterben oder ich weiß nicht, was alles. Nur freiwillig dahin zu gehen und sagen, das ist, ich habe das gekriegt, die haben zu mir gesagt, du hast das, unsere Statistik schaut so aus, die glaube ich nicht. Die Statistik habe ich nicht gefälscht, also folglich glaube ich nicht daran. So ist es.
Gab es in deiner Familie mal schon Krebsfälle, Eltern, Großeltern, Großmutter irgendwie?
Nein, also ich wüsste gar nichts davon, aber da fällt mir ein. Wie ich ein kleiner Bub war, sprich, was man sich so erinnern kann, nicht? Also es muss auf alle Fälle vor meinem 7. Lebensjahr gewesen sein, so zwischen 4. und 7. Lebensjahr, habe ich die meiste Zeit bei meiner Oma verbracht, weil meine Eltern haben müssen arbeiten und ich habe bei meiner Oma gelebt. Und meine Oma war sehr gläubig und meine Oma hat mich, es ist jetzt zwar ein Gedankensprung von Krankheit, die sie nicht gehabt haben, aber es erinnert mich immer an meine Oma. Und meine Oma hat mich jeden Tag zu Bett gebracht und hat mit mir jeden Tag gebetet, wenn sie mich zu Bett gebracht hat. Eben diese Kindergebete, der Schutzengelein, lass mich dir empfohlen sein. Und dieses kleine Kreuzzeichen machen und nicht dieses große, wie wir Erwachsenen. Aber auf das kann ich mich erinnern, das habe ich so im Kopf. Und vom Gefühl her, ich muss jetzt einmal nachrechnen, aber ich glaube so, meine Oma ist schon vor 50 Jahren gestorben. Meine Oma ist recht früh gestorben. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwann nicht einmal für 2 Sekunden von meiner Oma geträumt hätte. Aber vor 14 Tagen habe ich von meiner Oma geträumt. Und sie ist neben mir gestanden, zu Hause. Ich habe geschlafen, sie steht neben meinem Bett und sagt, Kortschi, so hat sie mich genannt, als kleiner Bub, mach dir keine Sorgen über deinen Krebs. Wir gewinnen das. Ich bin da für dich. Wir machen das alle. Und im Hintergrund habe ich irgendwie so, aber ein bisschen weiter weg, meine Eltern gesehen und Tanten und alle möglichen Verwandten. Aber meine Oma ist zum Angreifen neben mir gestanden. Also mir druckt es direkt die Tränen aus, wenn ich daran denke. Ich mache auch kein Geheimnis draus aus diesen ganzen Dingen. Das ist auch etwas, was mit diesem Tumor gekommen ist. Ich weiß, was ich habe. Ich weiß, wie endlich das Leben ist. Somit brauche ich mich von nichts mehr verstecken. Ich brauche niemanden mehr da so machen und so vielleicht noch. Brauche ich nicht. Ich muss nur eine Krankheit besiegen. Und auf meine Freunde, auf meine Familie schauen. Die sind mir heute wichtiger als wie alles andere. Alles andere, ja, es ist schön materiell, ja, wenn man gut schlafen kann, ist schon okay. Aber man merkt dann erst, was man braucht und was wichtig ist. Und da muss ich sagen, dieser Traum war für mich, ich habe da meine Frau aufgeweckt und habe gesagt, ich muss da jetzt sofort was erzählen. Und mir ist vorgekommen, selbst wie ich munter war, ist sie noch immer neben mir gestanden. Also ich kann nur sagen, ja, alles in allem bin ich sehr zuversichtlich. Sehr, sehr zuversichtlich.
Gibt es irgendeinen großen Lebenstraum, wo du sagst, ob das jetzt in einem Jahr, 3 Jahr, 5 Jahr, aber in diesem Leben, das möchte ich unbedingt noch machen, anschauen, tun, egal was auch immer. Gibt es einen großen Traum?
Also den definitiven großen Traum gibt es nicht. Aber, jetzt kommt das Aber. Ich habe mit der Ursula mal vor 2 Monaten eine heißere Diskussion gehabt, genau über dieses Thema, weil sie mich missverstanden hat. Und jetzt versteht sie mich und ich werde versuchen, das jetzt zu erklären. Ich träume von allem. Ich träume davon, noch einmal nach Amerika zu fliegen. Aber ich muss nicht hin. Ich träume davon, mit Auto und Fahrrad an den Gardasee zu fahren und diese Berge, die da rundherum sind, zu bezwingen. Aber ich muss nicht hin. Was ich damit sagen will, ich träume von allen Dingen. Von einer Kreuzfahrt, von einem Australienbesuch, von einem Almbesuch bei uns zu Hause, von einem Sprung ins Swimmingpool bei mir zu Hause, von ganz banalen Dingen. Aber ich will mir keinen einzigen Traum wegnehmen lassen. Und wenn mir jemand sagt, Karl, in deiner Situation denkst du an Amerika fliegen? Sag ich, ja. Ich würde zwar jetzt im Moment nicht unbedingt hinfliegen, weil da müsste die Chemo aussetzen und das will ich nicht. Aber den Traum lasse ich mir ganz sicher nicht nehmen. Und vielleicht schicke ich da gerade noch mal aus Amerika, weil ich noch einmal hinfliege. Das kann sein. Sprich, Die habe ich alle, ja. Ja, alle. Ich habe mir ein Auto gekauft. Was gesagt, du kaufst ein Auto? Sag ich, na glaubst du, ich gebe den Löffel ab, Freund, ich muss Auto fahren, das muss halten die nächsten 10 Jahre.
Meine letzte Frage, die für mich jetzt auch ein ganz wichtiger und sehr spannender noch ist, wenn wir jetzt so kurz ein bisschen in Zukunft denken, wenn du am Arzt sitzt und der Arzt sagt, sie, Herr Gabmeier, Sie haben wirklich recht gehabt, meine Statistik ist für den Arsch. Hm? Gratuliere, Sie haben es geschafft. Hm? Wie wirst du diesen Tag dann verbringen, wenn du da rausgehst bei dir?
Der Sieger. Ja, aus nicht hochnäsig, das nicht, aber als Sieger, aber ich glaube, dass man aus dem Kopf das trotzdem nicht mehr wegbringt. Es ist da. Also das glaube ich, dass man, selbst wenn es wirklich so wäre, dass man sagt, ich bin der totale Sieger, es ist komplett weg, glaube ich nicht, dass man das jemals vergisst. Also ich glaube, das hat man immer drinnen und dieses Schwert, das ist einfach da. Das haben sie mir ja erklärt. Selbst sagen sie, wenn man das 2, 3, 4, 5 Jahre im Griff hat, das ist ein Schläfertumor. Sprich, der wart irgendwo in Millimetergröße und sagt, hey Freund, jetzt hast du verschlafen, jetzt bin ich schon wieder da. Das ist das Gefährliche an diesem Ding. Also, ja, aber der Sieger wäre ich schon. Ich hab ein paar Freunde, deine Eltern gehören dazu. Was? Ich weiß nicht, ob sie da mal so ein WhatsApp gezeigt haben. Ich habe vom ersten Tag weg, als ich die erste Chemo begonnen habe, mir jedes Mal überlegt, was schreibe ich meinen Freunden bei der nächsten Chemo. Zum Beispiel die 7. Chemo. Ich habe geschrieben 007 im Auftrag Ihrer Majestät. Ich habe die Lizenz, Metastasen zu töten. Auf James Bond gemünzt.
Klar.
So habe ich mir das immer wieder zurechtgelegt, nicht? Wo es alles so passiert. Nicht? Der Siegfried, der Metastasentöter. Also ich habe es immer so. Und das zeigt immer die Reaktion, die du dann kriegst. Und die Leute, die schreiben da dann zurück, du bist der Wahnsinn. Der denkt an solche Sachen, geht ins Spital, macht eine Chemo, pumpen sie voll mit Gift von vorn bis hinten und der hat nichts anderes zu tun, als wie schreibt so lustige Sachen hin. Oder ich habe dann geschrieben, wie ist das denn gegangen? Dann habe ich zurückgeschrieben, heute war es ziemlich laut im Zimmer. Ein Geschrei und ein Gekrächze. Dann habe ich geschaut, was ist los? Habe ich gesehen, ja, die Metastasen gehen ein. Die verrecken alle schon langsam. Deswegen ist so ein Wirbel da im Zimmer. Ne? Also ich habe das immer so gesehen. Manche Leute, die mich angerufen haben, gesagt, mein Gott, mein Karl, wie geht's dir denn? Und die so, gut. Was? Die sind ganz schockiert, weil ich sage, mir geht's gut. Ich weiß nicht, die warten darauf, dass ich liege im Sterben. Ne? Das wäre ihnen recht, so ungefähr. Ne? Ist ihnen nicht recht, aber
nein. Du
weißt, wie ich das meine. Ne?
Ja,
die sind ganz verblüfft. Ne? Die sagen, ja, und das lasse ich mir nicht nehmen. Und ich habe auch gelesen darüber, über diese Dinge. Ich weiß, was ich habe. Ich weiß, dass ich eine Chance habe. Diese Chance nütze ich. Diese chemische Zusammensetzung, die ich bekomme, macht im Grunde genommen, vereinfacht gesagt, nichts anderes, als sie killt sich schnell teilende Zellen. Sie killt aber auch sich langsam teilende Zellen. Sprich, mein Körper erneuert sich ja tagtäglich, indem die Haut neu wird, und sonst könnte man sie ja nicht wehtun, das wächst wieder zu, und die Haare wachsen noch, obwohl man sie anschneiden lässt, weil die Zellen sich erneuern. Aber die Tumorzellen teilen sich schneller. Deswegen hat man die Chance, sie schneller zu killen. Aber selbst geht man mit dieser Chemo mit dabei nieder, muss ich sagen. Da habe ich vielleicht das Glück, dass ich immer in meinem ganzen Leben gesund war, eine gute Konstitution gehabt habe. Ich war eigentlich immer relativ sportlich unterwegs. Ich habe viele Sachen gemacht, ich bin von 15 Meter runtergehäpfelt. Wir haben als Buben tagtäglich im Schwimmbad einen Taucher und einen Eckengangerl gemacht. Ich war bei der Wasserrettung, ich habe taucht. 50 Meter war für mich kein Problem. Von dem zehre ich wahrscheinlich heute noch. Ich bin jahrelang Judo gegangen. Ich weiß, wie man hinfällt, ohne dass man sich wehtut. Ich glaube, das könnte ich heute noch, wenn ich stolper, dass ich anders hinfalle als vielleicht so manche andere. Aber ich will nicht angeben und keine großen Sprüche klopfen. Nicht? Aber es hat halt alles damit zu tun. Und ich habe das große Glück, dass ich diese Chemo halt sehr gut vertrage, indem diese Nebenwirkungen für mich, bis auf Kleinigkeiten, dass man manchmal geholt ist, deswegen habe ich jetzt zum Beispiel eine Jacke an, oder dass ich ein bisschen so ein Taubheitsgefühl in den Fingerspitzen habe, die aber so nach ein paar Tagen, nachdem die Chemo ausgesetzt wird und Pause gemacht wird, wieder verschwinden. Das ist schon alles, was ich habe. Ich fahre gern ins Krankenhaus. Morgen zum Beispiel habe ich wieder einen Termin. Andere sagen, um Gottes Willen, ich habe morgen einen Termin, ich muss schon wieder hin, ich mag gar nicht hin, weil ich weiß ganz genau, nach 3 Stunden ist mir schlecht, ich muss kotzen, mir ist übel und ich komme vom Klo nicht runter und der Nächste sagt, ich kann nicht gehen und ich kann 5 Tage nur schlafen und ich bin komplett fertig. Ich fahre dorthin und denke immer, Nachschub, ich brauche Nachschub. Dieser Tumor gehört zerstört und dem helfe ich nach. Und meinem Körper, meinem gesunden Körper sage ich, durchhalten, Freund, wir schaffen es. Und da bin ich überzeugt davon. Da bin ich ganz sicher überzeugt davon, dass ich das schaffe. Will mich nicht versündigen, will nicht sagen, ich werde 100 Jahre alt. Aber mein Ziel, wenn ich diese großen Leute anschaue, an Steve Jobs und wie sie alle sind, mit 8, 9, 10 Jahren, den schaffe ich. Den packe ich ganz sicher. Den Rekord nehme ich ihnen weg. Die Einstellung habe ich, ganz sicher.
Auf dem Weg viel Erfolg. Ich freue mich auf das Gespräch dann auch danach, wenn du es geschafft hast. Alles, alles Gute.
Wir werden uns wieder treffen und wir werden in 10 Jahren da sitzen und sagen, jetzt schauen wir uns das an, was du vor 10 Jahren gesagt hast.
Genau. Alles Gute, Karl.
Danke.